Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Andreas Schuss.
Leben braucht Hoffnung. So habe ich die Predigt für heute mal genannt. Und drei Bibelverse weisen uns auf jeden Fall den Weg, werden uns durch diese eher thematische Predigt hindurchführen. Aber bevor wir uns diesen biblischen Texten zuwenden, hätte ich eine Frage an euch. Wie hoffnungsvoll fühlt ihr euch gerade an? Auf einer Skala von 0 bis 10. Nur mal für euch gedanklich, ihr müsst das mit niemandem teilen. Aber denkt mal kurz drüber nach. Ich mache das auch. Mein Ergebnis sage ich euch. Ja, ich muss zugeben, ja, ich habe nur das Seepferdchen im Thema Hoffnung geschafft. Zu Bronze, Silber oder Gold hat es bei mir nicht gereicht. Ich neige dazu, eher schnell den Kopf in den Sand zu stecken. Und wenn es schlecht ausgehen kann, dann wird es das wahrscheinlich auch. Und ich halte jetzt gerade dazu eine Predigt. Ah, passt doch schön, ich halte sie mir selber. Aber gerade Hoffnung ist ja ein sehr schillernder Begriff, gerade auch bei unserem christlichen Glauben. Wir singen Lieder darüber, wir predigen darüber, verwenden ganz oft den Begriff der Hoffnung. Das ist so, finde ich, so ein Containerbegriff. Da kann man alles Mögliche reinschmeißen, irgendwie in diesen Container Hoffnung. Und es gibt sogar eine Bibel, die heißt Hoffnung für alle. Also, ja, der christliche Glaube und die Hoffnung, die passen einfach irgendwie scheinbar zusammen. Doch ich glaube, wenn das Leben so wirklich drückt, wenn es irgendwie schwierig wird, ja, dann kann dieser Begriff auch schon mal ein leerer Container werden. Wo auf einmal, wo ist denn die Hoffnung hin? Paulus jedoch, der schien da ganz anders getaktet zu sein. Der hatte sehr viel Hoffnung. Denn im Brief an die Gemeinde in Rom, da schreibt er, der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und Friede im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er konnte so hoffnungsvolle Worte denen schreiben, wahrscheinlich, weil er schon ein paar Mal aus dem Gefängnis rausgekommen war und wirklich Hoffnung in seinem Leben erlebt hat. Aber was fällt mir bei diesem Vers hier auf? Erstens, er nennt Gott nicht den Gott der Liebe oder den Barmherzigen oder den allmächtigen Gott oder wie man auch immer Gott normalerweise oft nennt, sondern er nennt ihn hier den Gott der Hoffnung. Und das ist die einzige Bibelstelle, wo Gott so genannt wird. Der Gott der Hoffnung. Und zweitens, er wünscht der Gemeinde in Rom, dass sie immer reicher wird an Hoffnung. Das klingt so, als könnte man in der Hoffnung irgendwie wachsen, als wäre das so ein Lernprozess. Oder wie wenn man ins Fitnessstudio geht, sodass die Muskeln irgendwie immer mehr wachsen, je mehr man die gebraucht. Aber ich habe mich gefragt, aber wer ist denn dieser Gott der Hoffnung eigentlich, den Paulus hier so benennt? Ich habe mich gefragt, wo begegnet uns denn dieser Begriff halt eben noch? Wie gesagt, der kommt ja in der Bibel so nicht vor. Wie stellt sich Gott denn als Gott der Hoffnung vor? Stellt euch mal vor, ihr trefft jemanden zum ersten Mal. Und so im Gespräch wollt ihr irgendwie wissen, wer ist denn das eigentlich? Und die meisten von uns würden, wenn wir so eine Frage gestellt bekommen, hier, wer bist du, wo kommst du denn her, würden wir ja nicht irgendwie kryptisch antworten mit einer Art Definition. Naja, ich bin ein biologisches Wesen mit einem Hang zur Melancholie oder so. Sondern vielleicht würden wir erzählen, naja, ich bin in Siegen aufgewachsen, im Siegerland. Mein Vater hieß Hans-Dieter, meine Mutter Doris und ich bin zur Sonnenhang-Grundschule gegangen und wisst ihr noch, damals haben wir ganz oft auf der Buckelwees Fußball gespielt oder so, würde ich zum Beispiel sagen. Wir definieren uns irgendwie über Geschichten und genau das macht Gott auch. Wenn die Bibel über Gott spricht, dann nicht abstrakt, dann sagt sie, das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Oder dann sagt Gott, ich bin derjenige, der euch aus Ägypten herausgeholt hat. Da steckt eine ganze Geschichte hinter. Mit den 10 Plagen und dies und das Rote Meer und alles Mögliche. In der Bibel zeigt uns Gott sozusagen sein Fotoalbum. Er erinnert uns an die Momente, wo er schon da war. Momente im echten Leben, im echten Dreck, im echten Problem, aber auch mit ganz viel Freude. Ich habe manchmal so den Verdacht, viele von uns stellen sich Gott so als Ursprung von allem vor. Er hat die Welt erschaffen, das war so sein großer Moment. Und dann die großen Geschichten, die wir alle irgendwie so kennen, mit Mose, mit David, mit Abraham oder so. Wir schauen irgendwie darauf zurück und betrachten Gott insbesondere eher so im Rückspiegel. Aber ich glaube, das ist irgendwie ja falsch gedacht. Gott bleibt ja nicht in der Vergangenheit stehen. Gott ist ja kein Museumswärter, der so uns in sein Museum führt und zeigt, ah, da war ich da und hier und dort in jenen Geschichten, bei Noah, Hagar, Ruth oder bei wem auch immer. Gott sagt nicht, schaut, so war's damals, sondern ich glaube, diese Geschichten sollen uns vielmehr was anderes sagen. Nämlich, weil Gott damals da war, können wir sicher sein, dass er auch heute und in Zukunft da sein wird. Also die christliche Hoffnung basiert nicht nur irgendwie auf so einem Gefühl von purem Optimismus, weil wir denken, ah ja, die biblischen Geschichten, ah, das endet meist irgendwie mit einem Happy End. Also, sondern ich glaube, das wird auch sehr konkret, nämlich insbesondere in der Auferstehung Jesu Christi. Oder ich glaube, insbesondere daran sehen wir in der Auferweckung, dass unser Leben kein geschlossenes System ist. Sondern die Auferstehung bricht hier etwas auf, einen Kreislauf, der normalerweise einfach mit dem Tod endet. Eigentlich ist dann Ende. Aber dadurch, dass er auferstanden ist, bekommt Hoffnung auch eine ganz starke zukünftige Komponente. Ich will es mal so sagen, unser Glaube ist vielleicht sowas wie ein Seil zwischen zwei Pfosten. Der eine Pfosten, das ist die Erinnerung. Die Geschichten, die wir in der Bibel lesen können, wofür vielleicht eigene Geschichten. Und der andere Pfosten ist die Hoffnung auf das, was Gott noch vorhat, auf das, was er noch tun wird, was in die Zukunft tragt. Und ich glaube, wir Christen, wir leben genau in diesem Spannungsfeld zwischen Erinnerung und Hoffnung. Und wer ist derjenige, der dieses Seil irgendwie hält und spannt? Also wer verbindet Erinnerung und Hoffnung? Ich glaube, das ist insbesondere eine Person, nämlich Jesus. Und er macht das deutlich. Folgen wir dem Lukas-Evangelium, dann hält er ja zum ersten Mal in Nazareth seine erste Predigt mit folgendem Text aus Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Ein Text, finde ich, irgendwie voll Hoffnung. Da passiert viel Gutes. Wenn ich den Text so lese, wie er für die Menschen damals gemeint war und dann aber ins Heute bringe, dann muss ich an meinen Besuch 2020 in Nairobi denken, wo ich in Kenia war und dort in den Slums von Kibera, Korongocho und Matara Valley war. Das war und ist für mich insbesondere ein Fest für solche Menschen, die dort leben, wo es eng ist, wo Gewalt, wo Hunger herrscht, wo es schwierig ist, an was anderes zu glauben. Und neben all der sichtbaren Not, die dort fühlbar, greifbar oder auch riechbar wird, ist aber etwas, was noch viel stärker wirkt. Nämlich bei vielen wiegt dort der Verlust einer Zukunftsperspektive viel stärker. Diesen Menschen ist die Hoffnung genommen, dass irgendein anderes Leben möglich ist. Diese Sehnsucht für sie zerplatzt irgendwie. Wir alle haben vielleicht erlebt, das Leben wird irgendwie besser oder die Bedingungen werden besser, die medizinische Versorgung oder was auch immer. Aber das haben die niemals irgendwie gespürt. Und bei Jesus, finde ich, da wird diese Hoffnung sehr konkret, die er ihnen dort versprochen hat. Weil um wen hat er sich denn gekümmert? Um Arme und Vernachlässigte, um Menschen, die es irgendwie schwer hatten im Leben. Wer hat denn diese Heilung erfahren? Naja, Kranke. Und wer wurde denn gesehen oder sehend gemacht? Menschen, die ausgegrenzt waren, der bewusst wahrgenommen, gesehen, ihre Würde wiedergegeben. Und Menschen, die blind waren, ja, die hat er tatsächlich sehend gemacht. Also in Jesus bekommt Hoffnung wirklich ein Gesicht, wird spürbar, erlebbar, erfahrbar, ein Leben von Menschen. Im Februar diesen Jahres hatte ich einen Filmdreh mit Jonathan Almonte. Er ist in der Dominikanischen Republik aufgewachsen und er wuchs in extremer Armut auf. Und als Kind war er oft auf Mülldeponien und irgendwas noch rauszusuchen, was man noch irgendwie zu Geld machen konnte, um sich dann später ein Stück Brot kaufen zu können. Und er fühlte sich allerdings auch unsichtbar und hoffnungslos. Und er war davon überzeugt, dass er ein Fehler ist, weil sein Vater das zu ihm gesagt hatte. Jonathan, du bist der größte Fehler in meinem Leben. Mit 7 Jahren kam man dann in eine Gemeinde und die Dinge änderten sich dort irgendwie nicht sofort. Er war weiterhin sehr, sehr wütend auf das Leben, prügelte sich oft mit anderen und überlegte, einer Gang beizutreten, um dort irgendwie mit Kriminalität seinen Lebensunterhalt zu begleichen. Bis ihm eines Tages die Leiterin des Kinderzentrums irgendwie in den Augen schaute und sagte: Jonathan, warum kämpfst du so? Wir lieben dich. Und das war der Wendepunkt in Jonathans Leben. Weil er hatte gelernt in diesem Moment, da ist jemand, der mich trotz allem, was ich irgendwie mache an Schlechtem, der mich trotzdem liebt. Und heute ist Jonathan jemand, der ganz viele Gemeinden trainiert und Kinder und Jugendliche coacht, ihnen ein Mentor ist und der von sich selber sagt, ich bin ein Zeugnis dafür, dass mich die Hoffnung in Jesus Christus wirklich gefunden hat und ich ganz neue Hoffnung für mein Leben gefunden habe. Was mich an dieser Geschichte irgendwie begeistert ist, das war jetzt irgendwie kein Wunder vom Himmel und keine ganz besondere Bekehrungsgeschichte, wo er was auch immer irgendwo von Jesus begegnet ist oder was man sonst vielleicht schon mal so hört. Und im Endeffekt war es ein ganz normaler Satz von einer Frau, die ihm einfach sagte, hier, wir haben dich lieb. Und vielleicht sitzt du auch irgendwie hier heute Morgen wie Jonathan und neigst dazu, eher hoffnungslos zu sein oder dich unsichtbar zu fühlen. Aber ich glaube, dann gilt genau dir das, der Gott der Hoffnung sieht dich und liebt dich. Wie schon sagte, im christlichen Kontext wird ja ganz oft über Hoffnung gesprochen und ist ja einer der zentralen Bausteine. Glaube und Liebe, halt eben die Hoffnung. Und wer darum denkt, die Bibel ist deshalb nur ein Buch randvoll mit Hoffnung und die Geschichten haben alle nur ein Happy End, da will ich mal kurz auf die Bremse treten. Die Bibel ist da irgendwie störrischer. In so mancher biblischen Geschichte geht nämlich doch so einiges schief. Und so klagt das Volk Israel, als sie nach Babylon verschleppt wurden, nämlich in Klageliger 3, Vers 18, verloren ist meine Hoffnung auf den Herrn. Oder nehmen wir Hiob, der sagt, Steine werden vom Wasser zerrieben, der Wolkenbruch schwemmt das Erdreich fort. So machst du die Hoffnung der Menschen zunichte. Also mal ehrlich, mir kommt da tiefe Hoffnungslosigkeit entgegen. Hoffnungslosigkeit ist kein Glaubensmangel. Hoffnungslosigkeit ist eine menschliche Erfahrung. Und diese Erfahrung nimmt die Bibel ernst. Aber sie bleibt dort nicht stehen. Im Hebräischen gibt es zwei Worte für Hoffnung. Einmal Yahal und zum anderen Kavah. Beide meinen jetzt irgendwie kein entspanntes Abwarten, ach, der Herr wird's schon machen. Oder es hätte noch einmal Jod gegangen, würde der Kölner sagen. Nein, sie beschreiben eher ein hartnäckiges Ausharren, ein Dranbleiben, ein sich nicht abbringen lassen, ein trotziges Dagegenhalten gegen die Schwierigkeiten, gegen die Umstände. Martin Luther steckte mal in einer Phase der Verzweiflung, die richtig lang andauerte, innere Leere, tief schwarze Nacht war in ihm. Und eines Morgens kam dann seine Frau Katharina mit einer schwarzen Armbinde zum Frühstück als Zeichen der Trauer, wie es heute ja auch noch ist. Und Luther fragte dann irgendwie verwundert, wer ist denn gestorben? Und Katharina antwortete trocken, nun, so wie du dich in letzter Zeit benommen hast, dachte ich, Gott wäre gestorben. Szene ist ein bisschen humorvoll, aber ich finde, sie trifft etwas Ernstes. Denn was passiert, wenn unsere Hoffnung nur an Gefühl gekoppelt wäre? Wenn wir Gott nicht spüren und das Leben drückt, dann würde ja solch eine gefühlsbasierte Hoffnung irgendwie verdampfen. Doch Katharina hat Luther an etwas sehr Wichtiges erinnert. An etwas, das ganz unabhängig von unseren Gefühlszuständen irgendwie ist. Nämlich, Gott lebt. Nicht, weil Luther das gerade spürte, sondern weil es einfach stimmt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Der Unterschied zwischen Hoffnung als Stimmung und einer Hoffnung, die ein christliches Fundament hat. Wenn Gott lebt, und das glauben wir ja, dann ist Hoffnung halt eben keine Frage der Verfassung. Dann kann Hoffnung ein echtes Fundament sein. Und die Wurzeln dieses Fundamentes reichen dann auch in die Dürrezeiten des Lebens. Gehen wir zum dritten Bibelvers. Zum Schluss noch irgendwie zu meinem letzten Gedanken ein Blick nach vorn. Vielleicht ganz nach vorne. Denn die Hoffnung, so haben wir gesagt, zieht sich von alten Zeiten, die einige Jahrhunderte, Jahrtausende zurückliegen aus biblischen Geschichten, bis über die Gegenwart, bis aber auch in die Zukunft. Und wenn wir heute irgendwie in die Nachrichten schauen oder so, naja, mir geht es zumindest so, beim Thema Zukunft wird mir ein bisschen mulmig. Also die Krisen, Kriege an allen Ecken und Enden, da frage ich mich echt, führt das eigentlich hin? Die Zukunft ist aber kein ganz unbeschriebenes Blatt. Zumindest nicht irgendwie für Christen. Wir dürfen da zumindest ein bisschen durchatmen. Also, ist nicht einfach, aber eigentlich ist für Gott die Zukunft kein gruseliges Fragezeichen, wie für mich das vielleicht jetzt irgendwie ist, sondern für Gott hat die Zukunft schon begonnen. Nämlich in dem Reich Gottes, das in Jesus schon begonnen ist, in Zukunft einmal vollendet werden wird. Die Theologen haben dafür einen recht kryptischen Satz, nämlich schon jetzt, aber noch nicht. Das klingt irgendwie kompliziert, aber eigentlich ganz einfach. Gottes Reich, seine Liebe, seine Werte und so, die blitzen jetzt schon im Alltag immer wieder auf, überall auf der Welt. Wenn Menschen einander helfen, einander vergeben, Frieden gestiftet wird, Kriege vermieden werden oder was auch immer. Das ist das schon jetzt. Aber das ist halt eben noch nicht perfekt, das ist noch nicht überall. Das kommt erst in Zukunft. Und das ist halt eben das noch nicht. Und die Offenbarung malt da ein ganz schönes Bild von dem noch nicht. Nämlich in der Offenbarung 21, 4 bis 5, Jahreslosung ist das ja, da steht, Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, das finde ich ist mehr als einfach ein schöner Gedanke. Ach, wäre schön, wenn das so wäre. Sondern das ist die biblische Hoffnungsvision. Und Visionen haben ja eine spannende Eigenschaft, nämlich oft verändern sie die Gegenwart. Wer weiß, wo die Reise hingehen soll, der geht nicht in die verkehrte Richtung, sondern er geht dieser Zukunft, dieser Hoffnung entgegen. Und zwar Schritt für Schritt. Wenn ich also weiß, dass Gott eine Welt ohne Hunger, ohne Leid im Sinn hat, dann trage ich jetzt schon dazu bei. Dann versuche ich jetzt schon, dass weniger Menschen hungern müssen. Dann versuche ich jetzt schon irgendwie, dass Kriege im kleinen, privaten, familiären verhindert werden. Oder auch, dass Menschen weniger oder kein Leid erfahren müssen. Dann gehe ich jetzt schon quasi der Zukunft entgegen. Wer diese christliche Hoffnung hat, finde ich, der findet sich nicht mit dem ab, was wir in der Wirklichkeit oft schon sehen, sondern der versucht, daran was zu verändern. Weil das im Sinne Gottes ist, weil da die Reise hingeht. Dann bleibt er nicht einfach so sitzen. Und für manche bedeutet das dann einfach, ja, dass wir bewusst anfangen, jemanden zu vergeben, wo wir bei einer Sache bisher vielleicht nicht loslassen konnten. Oder es bedeutet, bewusst die Augen aufzumachen für die Nöte der Menschen in der Welt oder hier um die Ecke. Oder vielleicht bewusst für ein Kind wie Jonathan, das ohne Zukunftsaussichten war, dieses Kind zu unterstützen. Ich glaube, Gottes Zukunft braucht Menschen, die heute schon so leben, wie es in Zukunft einmal sein wird. Leid hat viele Gesichter und Hoffnung, finde ich, hat viele Namen. Aber überall, wo Hoffnung aufleuchtet, da verändert sich was. Paulus schreibt, je mehr wir hoffen, desto mehr können wir hoffen. Also Hoffnung verbraucht sich irgendwie nicht, sondern scheint sich dann zu vermehren. Warum ist das so? Nicht, weil das vielleicht an uns liegt. Also ich wäre ja ein schlechtes Beispiel dafür mit meinem Seepferdchen in Hoffnung. Sondern, das hängt ja nicht von mir alleine ab, sondern sie kommt ja vom Gott der Hoffnung, der mich immer wieder bewegt, mit seinem Heiligen Geist in mir, mich antreibt, mir mal einen Impuls gibt, mich nochmal an was erinnert, der immer mal wieder in der Bibel sein Fotoalbum aufmacht und mir erinnert, hier, Andi, steck den Kopf nicht in den Sand. Hier, da gibt es viele Hoffnungsgeschichten. Denn der Gott der Hoffnung, der sagt sozusagen, ich war damals da, ich bin jetzt da und ich werde auch in Zukunft da sein. Denn ich bin der Gott, der lebt, unabhängig davon, wie wir uns fühlen. Das ist unser Gott, der Gott der Hoffnung. Amen.